Bevor wir heute starten, eine persönliche Nachricht von mir. Mein Buch ist endlich online oder verfügbar. Zugriff verweigert. 20 Wege, wie Betrüger denken und wie ihr euch schützt. Das könnt ihr ab sofort bestellen. Entweder auf finanzwarstehenbuch.at/buch oder einfach bei Google eingeben. Also auf Amazon, Thalia gibt's es. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und am Ende des Tages ist es ja wirklich auch ein Schutz für euch. Und ja, also ich freue mich drauf, wenn ihr dadurch was mitnehmen könnt. Und jetzt steigen wir ein. Diese Woche zeigt sich der Markt von seiner ehrlichen Seite. SpaceX ist nicht mal 2 Wochen alt an der Börse sozusagen, nach dem größten Börsengang der Geschichte und hat schon wieder 600 oder fast 700 Milliarden an Wert verloren. Also ist schon wieder massiv unter Druck. Und viele, die spät eingestiegen sind, haben bereits Geld verloren. Außerdem die Fed lässt die Zinsen unverändert. Der legendäre Ex-Fed-Chef Alan Greenspan ist mit 100 Jahren verstorben und beim Goldhändler DJI, vor dem wir schon gewarnt haben vor einigen Folgen, gibt's aktuell eine Hausdurchsuchung wegen Betrugsverdacht. Also ganz spannend. Außerdem ganz spannend auch ist 10 Jahre Brexit her und warum es uns betrifft, beziehungsweise warum das keine gute Sache ist, vielleicht, dass wir aus der EU austreten. Außerdem schauen wir uns noch an den Deutschlandplan, der sagt nämlich, dass wir zur Pension länger arbeiten werden müssen. Bei uns ist es eh schon auch Fakt. Also haben wir wieder ganz viele Themen. Dranbleiben. Mit herzlich willkommen zur 184. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir virtuell gegenüber sitzt der Markus. Servus, Markus.
Ja, grüß dich, lieber Philipp. Vielen, vielen Dank. Freue mich auch heute wieder dabei zu sein bei der neuesten Podcast-Folge. Viele spannende, diverse Themen. Ja, ich bin selber noch ein bisschen angeschlagen von gestern wegen der Niederlage gegen Argentinien. Es tut ein bisschen weh, weil zur Zeit, wo wir die Aufnahme machen, haben wir einen Tag davor verloren gegen Argentinien. Den einen oder anderen wird es schmerzen, aber ja, es ist, wie es ist. Und die Themen per se sind sehr interessant. SpaceX war ja in aller Munde, wirklich in aller Munde. Wir haben auch viel darüber geschrieben, berichtet. Und ja, es zeigt sich wieder mal das Bild, wie es sich immer zeigt, oder Philipp? Was sagst du? Im Endeffekt, die Großen waren am Anfang dabei oder davor dabei, besser gesagt. Die Kleinen ziehen jetzt nach als die kleinen Anleger beim Start des IPOs. Und ja, jetzt geht's dann wieder bergab.
Wilder Ritt sozusagen. Für alle, die jetzt auch zuschauen, weil wir haben das jetzt eben auf YouTube auch oben, verzeiht's mir, wenn der Mundwinkel runterhängt. Ich habe keinen Schlaganfall gehabt, sondern ich war beim Zahnarzt und der hat mir da noch eingespritzt und jetzt schaue ich bloß aus. Also wenn ich mir nebenbei beim Trinken anpatze, dann ist es ein Outtake, das einfach drin bleibt, ne? Weil ich spüre mein Mund noch nicht so ganz. Aber beim Reden, glaube ich, ist es nicht so dramatisch. Und weißt du was, Markus? Also es ist echt arg. Jetzt machst du so 2 Füllungen, zahlst 400 Euro, obwohl es eigentlich ein Kassenarzt ist. Dann denke ich mir auch, für was zahle ich so viel SVS und so viel was und BVA und so weiter, wenn ich dann erst wieder das meiste backen kann. Ne? Das ist ja echt ein Wahnsinn und ich bin gespannt, wie viel du dann zurückkriegst von der BVA. Also ja, Wahnsinn.
Nein, erst einmal der Punkt dazu, seit wir es natürlich auch für YouTube aufnehmen, müssen wir uns auch fest präsentieren vor der Kamera, aber man sitzt dir wirklich nicht an, also zumindest mir fällt es jetzt nicht auf, dass da irgendwas wäre, aber wie du richtig sagst, ja, es ist halt schon schlimm, was du da auch teilweise für den Selbstbehalt hast oder was du da eigentlich in Vorleistung gehen musst und zahlen musst und was du dann auch am Ende zurückbekommst. Ja. Auch das Thema hatten wir erst vor kurzem in einer unserer neuesten Folgen, dass ja der BVA-Selbstbehalt angehoben wieder wurde auf 20%. Ne? Also den Beitrag, den wir sozusagen leisten müssen, ist doch um einiges höher. Und ja, aber sind wir beim Thema Investieren aus meiner Sicht. Ne? Es sind auch solche Dinge relevant, dass ich mir das einfach leisten kann, wenn ich sage, ich brauche das. Und in dem Fall, Philipp, ich gehe mal davon aus, das war einfach notwendig. Ja? Und da kann man halt nicht sagen, naja, ich schiebe es jetzt raus oder wartet dann an einen Termin oder ich weiß nicht, wie ich es machen kann, dass ich dann sagen kann, okay, da komme ich günstiger weg oder so. Das ist ja auch eine Art Lebensqualität, ne? Dass man sagen kann, okay, das muss jetzt gemacht werden, dann wird das gemacht. Da geht es um die körperliche Gesundheit am Ende des Tages.
Absolut, weil das ist nämlich so eine Füllung ausgebrochen, die ich schon echt lang drin gehabt habe. Das Gute, ich muss ja Gott sagen, oder habe schon viele Jahre nichts mehr machen müssen, aber es hat jetzt gemacht, gehört. Also nachdem der Arzt mir gesagt hat, dann glaube ich ihm halt. Ne? Also ich hoffe mal, das war so. Aber nachdem er da schon was zum Werbung.
Ah, investiert in Raketenwissenschaft!
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Machen gehabt, dort ist es schon so. Was ist jetzt seit der letzten Folge passiert? Letzte Woche haben wir über den SpaceX IPO geredet, beziehungsweise über den Börsengang dann direkt. Und was ist jetzt da passiert? Am 12. Juni war ja der IPO bei $135. Gestartet ist es dann, glaube ich, mit 160 ungefähr, die erste Notiz. Also extrem hoch, ich glaube 20 oder fast 30% über dem Ausgabepreis eigentlich. Am 16. Juni, also 4 Tage später, man hat ja gesehen, dass der Anfang war ja am Mörderhype, da ist die Rakete richtig abgegangen, muss man sagen. Da war das Allzeithoch bei $225.64. Bewertung kurzzeitig $2.7 Billionen. Das heißt, da war eigentlich kurzfristig auf, ich glaube, Platz 6 von den größten Firmen der Welt, hinter Alphabet und so weiter und so fort. Und in 4 Tagen plus 67%. Und jetzt hat 3 Verlusttage in Folge, am stärksten auf einem Tag sogar minus 16%. Und heute am 23. Juni, wo wir das aufnehmen, notiert die Aktie aktuell, wenn ich es mir anschaue, bei $154, vorbörslich sogar bei 150, weil wir nehmen jetzt um 12 Uhr ungefähr am Mittag auf. Also nochmal heute ungefähr 3% runter. Somit sind wir dann schon über 30% im Verlust seit dem Allzeithoch, und alle die, was jetzt eingestiegen sein danach, also nach dem Erstnotiz, nach der Erstnotiz, die sind eigentlich schon ein Minus, und die ganz oben eingestiegen sind, das sind viele, weil sonst wäre der Preis ja nicht so hoch gegangen, die sind schon der massive Minus. Also ich sage mal, 20-30% Verlust ist schon einmal bei vielen realistisch. Was sagst du, Markus? War das jetzt ein guter Schritt, dass wir letzte Woche gesagt haben, wir steigen nicht ein, weil wir es eigentlich schon wissen, wie das meistens abläuft?
Ja, es ist halt aus der Vergangenheit relativ leicht abzuleiten. Dann kam halt noch diese hohe Bewertung, aus meiner Sicht zumindest, ins Spiel, was das Ganze für mich persönlich noch unattraktiver gemacht hat. Aber am Ende kann man sagen, wenn man das jetzt grob zusammenfasst, Elon Musk hat sehr viel Geld eingenommen in sehr, sehr kurzer Zeit für wenig Anteile, die er abgegeben hat an SpaceX. Gleichzeitig haben sich die vor allem die kleinen Privatanleger wieder drauf gestürzt, wie die Maden im Speck quasi. Und gerade die Großen haben jetzt auch noch nicht verkauft. Da haben wir ja noch die Sperre von gut 6 Monaten ungefähr. Das Problem, was ich dann halt sehe, ist, dass es diese Tendenz dann noch viel, viel weiter nach unten gehen könnte, ja, über die kommenden Monate. Und wenn du da jetzt kurz nach IPO gekauft hast, vielleicht eben Richtung Allzeithoch gekauft hast, von diesen angesprochenen, gut, was haben wir gehabt, $220, $225 pro Aktie, dann kannst du da auch in kürzester Zeit schon mal richtig grob auch im Minus sein. Und gerade jemand, der vielleicht das erste Mal an die Börse gekommen ist, weil sich das halt irgendwie zu ihm vorgeschlängelt hat, in seinen Algorithmus auf Social Media oder in den Medien irgendwie aufgepoppt ist bei ihm, und gemeint hat halt, naja, wenn's mir die Freunde sagen, wenn der Elon Musk da drin ist und hin oder her, da kann ja eigentlich nichts schief gehen, ja, und dann jetzt vielleicht mit einem Buchverlust da sitzt, mit einem zweistelligen mittlerweile, dann wird der auch sagen, aber das interessiert mich ja jetzt eigentlich nicht mehr so, ne, das habe ich mir so nicht vorgestellt, die Börse ist eigentlich wirklich böse und verabschiedet sich vielleicht davon. Und das ist halt, wir haben es auch ganz klar kommuniziert, ja, ich habe es auch im TV-Interview kommuniziert, im Ende geht es darum, dass man breit streut und breit diversifiziert sein Depot und sich nicht halt auf diese, ich würde mal schon sagen, ein bisschen Hype-getriebene Einzelaktie dann stürzt, ja. Und wir haben es ja auch mit Zahlen eigentlich untermauern können, dass wir sagen, so an IPO-Tagen performen solche Aktien per se immer ganz gut, ne? Es ist einfach ist nicht nur die Erwartungshaltung da, sondern viele wollen es einfach besitzen. Auf der anderen Seite zeigt sich halt ein Bild, dass nach einem Jahr oftmals diese Aktien weit unter dem notieren, wo sie eigentlich ausgegeben wurden, oftmals zumindest. Und das war auch in der Vergangenheit bei Aktien so, die jetzt viel, viel höher stehen als nach einem IPO. Das heißt, selbst wenn man diese Aktie unbedingt möchte, dann kann man es ja rational betrachtet, nach Bewertung etc. sagen, dann warte ich doch ein bisschen. Warum warte ich nicht ein bisschen? Ist ja wie ein Discount. Nein, es muss nicht runtergehen, aber es zeigt sich halt jetzt die Tendenz schon wieder als Bild, dass das in die Richtung geht, dass ich solche Shares einfach viel günstiger in der Zukunft bekommen nochmal könnte. Und wenn ich einen Share, den ich unbedingt haben möchte, vielleicht dann um minus 50, 60, 70% sogar nochmal bekomme, bevor er dann wortwörtlich vielleicht wieder diese berühmte Rakete zündet, dann mache ich das wenigstens schon, wenn ich es als Einzelaktie mache, wenigstens auf diese Art und Weise. Ja, mein, im Nachhinein lässt sich's oft klug scheißen und es ist erst auch eine Woche gut, also eineinhalb, zwei Wochen an der Börse, ist nicht lang noch an der Börse, muss man auch sagen, aber die Tendenz, und um das geht's ja, die Tendenz ist das, was wir eigentlich auch wieder so gesehen haben, wo wir sagen können, am Anfang ist der Schrei groß und gefühlt nach zwei Wochen ist das Ganze schon wieder abgekühlt und
aber weißt du was,
einfach schon weiter runtergegangen.
Weißt du was, was noch einzahlt auf den Rückgang sozusagen, ist auf der einen Seite, dass eigentlich, also 75 Milliarden sind ja eigentlich eingenommen worden beim Börsengang und ungefähr, ich glaube, drei, vier Tage später ist ja schon die Headline gekommen, dass SpaceX das Unternehmen Cursor, so ein KI-Coding-Tool, so ein Programmiertool, für 60 Milliarden Dollar in Aktien übernommen hat. Also das heißt, die bestehenden Aktionäre sind gleich mal verwässert worden. Der hat gleich mal 60 Milliarden ausgegeben, um so ein KI-Coding-Tool zu kaufen, was ja per se mit SpaceX nichts zu tun hat, aber halt eben da bei dem XAI da irgendwie einzahlt wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, erst gestern bekannt worden, wollen sie eine Anleihe raushauen, über 20 Milliarden Dollar, unbesicherte Anleihe. Und das heißt, oder der Markt interpretiert das halt als Zeichen von Bargeldmangel, dass sie halt einfach zu wenig Kohle haben und jetzt Anleihen, also Schulden unter Anführungszeichen aufnehmen müssen, um irgendwie da weiterzukommen. Also es sind zwei Sachen, die halt innerhalb kürzester Zeit nach dem Börsengang kommen. Und das ist wieder spannend, ne? Weil der Elon muss halt demnächst liefern, also Zahlen liefern, das ist dann im Q3. Also ich glaube im September oder was da bei denen war, wenn es mich nicht täuscht. Und da, also jetzt hat er noch einiges vor, wenn man jetzt schon gleich mal eigentlich kannst sagen, 60 Milliarden raushaut im Sinne von Aktien und dann gleich wieder 20 Milliarden aufnehmen muss. Spannend, also wirklich spannend. Und was immer so rausholt, nachhaltig profitabel soll SpaceX laut Schätzungen, aber wissen wir, wie oft Schätzungen gut liegen, erst nach 2027 werden. Also ja, wir werden es möglicherweise noch etwas günstiger einkaufen können, weil wir wissen ja, oder ist bei vielen IPOs so, dass es in der ersten Zeit einmal runtergeht. Und die meisten IPOs sind aber nicht so massiv auf der einen Seite und nicht so extrem unprofitabel wie das Unternehmen. Also das ist dann doppelt interessant. Und so wie du sagst, diese Lockerperiode, wenn die noch 6 Monaten aus ist, dann könnte es richtig rund gehen. Also keine Ahnung, was dann passieren wird, aber dann dürfen die Großen raus, nämlich. Ne? Und wenn die Großen rausgehen, da kann natürlich viel, viel sein. Spannend.
Tendenziell könnte man sagen, das Potenzial nach unten ist vielleicht eine Spur höher als das Potenzial nach oben in der nächsten Zeit. Ich glaube, das trifft ganz gut.
Aber nachdem wir auch keine Glaskugel haben, werden wir sehen, was dann passieren wird. Also ich tendiere auch eher, dass es nach unten geht, weil warum auch? Auf der einen Seite brauchen sie wieder Geld mit der Anleihe anscheinend und sie haben das Unternehmen da gekauft, das Cursor, in kürzester Zeit. Also und das ist wieder sowas, wo man sieht, wenn da Elon so viel Prozent an Stimmrecht hat, also ich glaube über 80% Stimmrecht, wie schnell dann irgendwas durchgedruckt wird. Und das kann bei anderen Sachen natürlich auch sein. Ne? Und, bis jetzt hat er, ist gefühlt alles Gold geworden, was er angegriffen hat, aber es kann ja sein, dass er mal daneben liegt vielleicht, ne? Weil, oder ja.
Bei ihm war es ja auch immer eine Achterbahnfahrt, muss man auch sagen. Es geht halt bei ihm nicht, also er ist jetzt da, wo er ist, ist er jetzt auch nicht kerzengrad draufgegangen. Da waren auch
viele, er macht High Risk, weil PayPal war ja mehrmals schon kurz am Sterben damals und hat es irgendwie wieder rumgerissen. Genauso wie Tesla, genauso wie SpaceX damals in der ersten Ding. Also er hat schon mehrmals gezeigt, dass ist absolut möglich ist, was er angreift.
Er hat aber gezeigt, dass er es auch in schwierigen Situationen schaffen kann. Das muss man auch sagen. Also wir schreiben da jetzt nichts ab oder wir sagen jetzt nicht, die sind tot oder irgendwas, gar nichts. Wir machen auch keine Anlageberatung oder so. Aber was wir halt sehen, ist die Tendenz immer. Das ist ja auch so, wie die Börse halt auch ist im Prinzip. Eine ein bisschen wellenartige Situation, gerade bei Einzelaktien, wo du einfach auch mal dann vielleicht schwächere Phasen hast. Wobei Phase ist ja übertrieben. Wie gesagt, die gibt es ja noch nicht lange an der Börse. Aber die Tendenz ist einfach so, wie sie ist, ja.
Ja, und wie gesagt, 700 Milliarden gleich mal runtergegangen, das ist halt schon brutal, weil das ist Wahnsinn. Gehen wir weiter. Markus, was ist noch passiert? Der Alan Greenspan ist gestorben. Der Urvater, kann man fast sagen, von der Fed, der war 19 Jahre, glaube ich, war er Fed-Chef. Und der ist jetzt verstorben. Er war lange Zeit so das Orakel, er war so ein bisschen in der Zeit von Warren Buffett so in die Richtung, und er hat damals den Schwarzen Montag 1987 und auch 9-11, da hat er eigentlich alles gut und alles richtig gemacht, aber er war auch anscheinend, das war im Nachhinein dann relativ klar, und er hat auch den Fehler eingestanden, Mitverursacher der Finanzkrise 2008, eben mit diesen faulen Krediten, mit diesem Häusermarkt, der da implodiert ist, kann man sagen. Oder zumindest die Kredite. Ganz spannend auch da der Film The Big Short unbedingt anschauen. Richtig geiler Film, der genau dieses Thema aufgreift. In Hollywood-Manier natürlich. Und der ist jetzt auch verstorben. Aber auf der anderen Seite, was noch interessant ist, um das einzuordnen. Er hat nämlich wirklich gesagt, er hat einen Fehler gemacht damals. Und da sieht man halt wieder, dass die besten Experten der Welt, die mächtigsten, die angesehensten Wirtschaftsleute sich einfach fundamental komplett irren können. Und deswegen ist ja eigenverantwortliches Finanzwissen so extrem wichtig, dass man selber die Entscheidung trifft, dass man selber sich gewisse Sachen einordnet, um dann eben vielleicht nicht all in irgendwo zu sein und dann das Negative nicht so extrem mitzunehmen. Alan Greenspan haben wir eigentlich abgeklärt. Die Fed, Markus, Zinsen haben sie nicht verändert. Sind immer noch hoch.
Zinsen haben sich nicht verändert, und ich muss auch zu meinen Greenspan noch sagen, ich meine, das war ein sehr, sehr mächtiger Mann. Ich glaube, die wenigsten haben ihn gekannt, aber er hat einfach Dekaden geprägt in Amerika. Du hast das eh schon angesprochen, er hat auch schwierige Phasen durchlebt, gerade in so einer langen Zeit, sowas wie 9-11 oder eben auch dann die Bankenkrise 2008. Und was ich wichtig persönlich finde, ich finde schon mal bemerkenswert, dass er einen Fehler eingesehen hat. Hätte er sich wahrscheinlich nicht einmal antun müssen, dass er das öffentlich sagt. Was ich aber bemerkenswert finde oder was ich gut finde, ist, dass er es gemacht hat. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass eigentlich dann die nächsten Fed-Chefs oder wer auch immer das dann ist, dass man auch aus solchen Fehlern lernt, ne? Dass man sagt, okay, das war vielleicht nicht im Sinne der gesamten Zinspolitik, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja, das habe ich in die falsche Richtung getrieben, und so kann dann auch so mal sowas implodieren. Und du hast auch richtig gesagt, auch Experten können sich irren. Und die Frage ist, irren sie sich jetzt gerade auch oder nicht? Ne? Die Fed hat den Zins gehalten, um auf deine Frage zurückzukommen. Und da ist es halt nicht verwunderlich aus meiner Sicht, weil ja die ganze Tendenz, ich meine, die Inflation in den USA ist gestiegen, da wird es dann schwer mit Zinssenkungen. Da kannst du einen Fed-Chef hinsetzen, so gern du das hättest, dass der Zinsen für dich senkt, wenn du selber, ich rede jetzt ein bisschen so aus Trumps Sicht, wenn du selber das eigentlich befeuerst mit deiner Politik, die Inflation, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die Zinsen nicht gesenkt werden. Er hat sie auch immerhin nicht angehoben, muss man auch dazu sagen, wobei das Zinslevel in Amerika per se höher ist um einiges, als es in Europa der Fall ist. Ja, du hast es ja gesagt, ne? Wir reden hier, glaube ich, von
3,75, glaube ich, genau. ist der Leitzins in Amerika. Und der neue Fed-Chef ist jetzt ja der Kevin Warsh, der war das erste Mal jetzt zum Wort sozusagen, ne? Der ist ja gerade erst vom Trump sozusagen ein bisschen als Favorit reingekommen, damit er halt die Zinsen senkt, aber es ist halt nicht passiert, weil
geht
halt nicht.
Aber ne? Das ist auch logisch, der erste Schritt logisch, weil es war seine erste quasi Zinsentscheidung. Er möchte auch jetzt keine Unruhe gerade an dem Börsenparkett irgendwie verursachen. Und es war meiner Meinung nach, und deswegen war es ja auch einstimmig, ne, das Ergebnis, es gab gar keine andere Wahl, als sie zu halten. Weil wenn die Inflation steigt, tust du mal schon gar keine Zinsen senken. So fängt es ja schon einmal an. Und das Zweite an der Sache ist, erhöhen tust du es natürlich auch nicht, weil dann ist da Trump auf dich Has, und du bringst aber auch Unruhe auf den Markt, weil Zinserhöhungen per se jetzt nicht positiv sind für den Kapitalmarkt. Nur, was ich noch sagen wollte, eben die Zinsen per se sind ja eh höher in Amerika. Ne? Also wir in Europa sind da bei 3,5, sind wir da weit entfernt. Ne? Wir bewegen uns zurzeit irgendwie so um die 2,25 seit Mitte Juni. Und ich meine, das ist 1% Unterschied, das hört sich jetzt nicht viel an, aber das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Also wir Europäer tendieren in den letzten zumindest gut, also sagen 15 Jahren, immer unter der Fed. Wir hatten auch eine lange Zeit eine Nullzinspolitik. Das hatte ja die Fed auch nicht, muss man sagen. Das heißt, die hatte auch viel mehr Spielraum zu Corona-Zeiten zum Beispiel, wo unser Spielraum, also der Spielraum der EU, nicht gegeben war. Und bei uns hat aber die Fed, die EZB, auch gesagt, wir müssen da wieder ein bisschen rauf, weil die Inflation ist einfach in Europa zu hoch. Also weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, wir sind wieder auf einen aufsteigenden Ast. Das Einzige, was das brechen könnte, ist natürlich jetzt ein Friedensabkommen mit Iran, USA. Das würde das natürlich schon entschleunigen, auch ein bisschen die Inflation, auch kurzfristig. Aber wenn du dir das Zinslevel anschaust und dann gleichzeitig die Inflation Gesamteuropa gesehen, aber auch Österreich, dann haben wir hier einen Dreier vorne stehen, durchgehend. Aber die Zinsen sind bei 2,25. Also da hat die EZB eigentlich ein bisschen reagieren müssen und um 25 Basispunkte den Zins erhöhen müssen. War aus meiner Sicht auch nicht überraschend. So wenig wie es bei der Fed in Amerika war, war es für mich bei der EZB auch überhaupt nicht überraschend, dass die es leicht angehoben haben. Was sagst du dazu?
Ja, wieso du sagst, die Inflation bei uns ist ja so im Durchschnitt jetzt, also jetzt rein in Österreich, also die letzte Monat waren, glaube ich, bei 3,5 oder 3,6 sogar. Also wir sind weit weg von dem Zinsangebot, das es jetzt für die Einlagen gibt. Also da sind wir bei 2,25 seit 17. Juni. Und das ist eher logischer, dass vielleicht bei der nächsten FED-Sitzung dann wieder eher Zinsschritt nach oben geht vielleicht, weil wenn die Inflation dort auch steigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer sehr stark abhängig vom Weltgeschehen. Und so, du sagst, wenn du jetzt da wirklich mal ein Friedensabkommen, das langfristig hält, passiert, dann kann das auch wieder ganz anders ausschauen in ein paar Monaten. Und ich habe jetzt nebenbei kurz einmal den Ölpreis aufgemacht. Wir sind jetzt gerade aktuell bei der 77 US-Dollar und vor kurzem im März, April waren wir bei über 100, 120 fast sogar schon. Also man sieht auch da, wir sind schon fast wieder da angekommen, wo es vor dieser Krise war. Also 77 und vor der Krise waren wir bei ungefähr 70, 65, 70. Also es fehlt noch ein Stückchen, aber das merkt man schon. Und das drückt halt dann auch wieder die Inflation ab nach unten. Nur, was man schon mehrmals besprochen haben und immer wieder auch angeführt haben, diese Inflation oder diese hohen Preise, was da beim Öl, beim Diesel und so weiter waren, die schlagen sich erst einmal verspätet auf die Branchen nieder. Das heißt, die Inflation ist jetzt nicht einfach nächstes Monat wieder auf 2%, sondern das wird sich eher langsam abbauen und vielleicht sogar nochmal ein bisschen erhöhen, weil halt die Effekte halt so stark nachwirken, weil es dauert ja immer bis die
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Firmen und so weiter geben, also die Verkaufs...
Du meinst, diese Nachzieheffekte sind einfach ja, so genau. Gegeben, dass das einfach dauert. Da stimme ich dir absolut zu. Man sieht schon teilweise an den Tankstellen, dass es schon günstiger worden ist, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir sind beim Ölpreis schon massiv runtergegangen auf einem Niveau, wo wir fast schon am Kriegsanfang, also vor Kriegsanfang waren. Und der Preis ist aber gute 20 Cent, glaube ich, noch ungefähr über dem Niveau, wo ungefähr der Krieg angefangen hat, wo die Spritpreise vor dem Krieg waren in Österreich. Das heißt, wir sind hier noch um einiges höher, als es war. Jetzt kannst du es natürlich, wir haben das teure Öl eingekauft, argumentieren, wir müssen die Infrastruktur dort wieder aufbauen, das kostet alles Geld, das dauert, bis dieses Fassungsvermögen wieder da ist, hin oder her. Die Straße von Hormuz ist per se offen, dann ist sie wieder zu, das weiß auch kein Mensch so genau, sie war mal offen, dann sind einige Schiffe durch. Aber der Ölpreis zeigt ein Signal, dass es eine Entspannung ansteht und das wird sich auf die Inflation sukzessive positiv auswirken. Ja, wird aber allerdings dauern. Ne? Also sind wir schon wieder bei der Hälfte des Jahres. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss nichts anderes, wie dass wir die richtige Entspannung tendenziell wahrscheinlich erst so Richtung Ende des Jahres haben werden, wenn das so bleibt, wie es ist, wenn nicht wieder irgendwem einfällt, dass er irgendwie ihm eine Rakete an den Kopf schießen muss.
Genau. Und weil wir schon gesagt haben, die EZB-Einlagenzinsen sind seit 17. Juni bei 2,25%. Das heißt für euch unbedingt bei euren Banken nachhaken, nachfragen und das Maximum rausholen. Also die haben schon einiges an Spielraum, weil die meisten Tagesgeld oder die meisten Banken, Hausbanken geben vielleicht 1%, wenn überhaupt. Unbedingt dort nachfragen und ein paar Druck machen und sagen, hey, es gibt 2,25% jetzt laut EZB, ich möchte mehr wie 1% haben. Oder aber zu einem Online-Anbieter zusätzlich vielleicht noch wechseln, wie zum Beispiel zu Trade Republic. Da gibt es für Neukunden aktuell 3% und für die Bestandskunden wie mich und Markus zum Beispiel 2,25%. Also es ist auch super. Oder aber, und die sind steuereinfach natürlich in Österreich. Das heißt, die machen die Besteuerung auch automatisch und sind dafür dann haftbar, auch wenn sie einen Fehler machen sozusagen. Dann Scalable Capital gibt es auch. Die haben glaube ich 2,5 oder auch 3%, aber nur begrenzt, glaube ich. Sind aber nicht steuereinfach. Und was ich noch gefunden habe, so die Big Bank, die ist auch beim Tagesgeld ein bisschen höher, aber die 2,5-3% sind auch nicht steuereinfach. Also die Wahl für euch, wie gesagt, entweder bei der Hausbank nachhaken und sagen, gibt schon mehr Zinsen, weil es ist mehr aktuell, oder eben vielleicht ein weiteres Depot bei Trade Republic aufmachen. Den Link dazu findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes, aber auch bei uns auf Social Media und überall. Wir nutzen Trade Republic auch sehr gern, also zur Werbung in eigener Sache ein bisschen, aber nur, dass das Bescheid wisst und warum 3% liegen lassen, wenn es die Möglichkeit gibt für Geld parken. Also das wäre eigentlich nicht, ja, wäre gut, ja, ich mein, dass man es mitnimmt.
Wir heißen auch nicht umsonst Finanz zu verstehen. Also es ist Eigenwerbungssache. Ich meine, da geht es eher darum, dass die Leute halt, da gibt es einen Mischweg dazwischen. Das nennt sich Notgroschen. Ne? Das hat nichts mit Investieren zu tun. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich mein Geld irgendwo verrotten lasse. Sondern das ist einfach, ich brauche einfach auch ein bisschen Cash. Ja? Und das, wenn ich das täglich verfügbar habe, immer dazu zugreifen kann. Ich habe keine Bindung an das Geld. Es ist sogar unbegrenzt. Und ich kriege meine 3% als Neukunde, warum sollte ich das nicht tun? Ja? Also wir kriegen unsere 2,25, ist auch nett, ne? Aber ich hätte natürlich auch lieber die 3%. Aber die es haben, 2,25 nimmst du auch, lass dein Geld dort liegen, der Notgroschen, dann machst du da irgendwas für dich, risikolos zumindest. Ja? Und du bist nicht so weit unter der Inflation, als du hast das nur auf deinem Girokonto zum Beispiel liegen. Deswegen ist das für mich auch eigentlich ein sehr wichtiger Schritt, der hier in der Mitte gesetzt gehört, ne? Zwischen ich investiere, weil das hat per se nichts mit dem Investieren zu tun, ne? Diese Verzinsung, die wir da bekommen, das hat, und wir sind noch immer unter der Inflation, ja. Aber es ist einfach ein super Angebot, um das ein wenig abzufedern, diesen Notgroschen, den ich nur rumliegen habe. Und das ist meine persönliche Ansicht, dass das auch relevant ist und gemacht gehört. Und vielleicht ist es auch ein guter Einstieg, Leute mal hinzubekommen und sagen, ich habe eine gute Verzinsung dort. Weil du hast ja eins auch bei Trade Republic, du hast ja dieses Cashback zum Beispiel. Jetzt sind die in diesem Ökosystem Trade Republic drinnen, haben vielleicht dann noch diese Karte und fangen auf einmal an, hier quasi dieses Cashback zurückzuholen. Und das kannst du ja dann nur quasi in einen Sparplan rein investieren. Und so ist es auch wieder eine Synergie in Richtung zum Investieren. Das heißt, da kriegst du dann die Leute wieder hin, vielleicht zu sagen, okay, ich mache meinen ETF-Sparplan. Ich fange da leicht mit kleinen Summen an. Und sehen wir das einmal an und vielleicht kriegst du dann auch so hin. Ja. Aber ich finde es per se super, wenn, unabhängig von Trade Republic, wenn es einfach gute Zinsangebote gibt. Ja. Was ich schade finde, ist, dass halt die klassischen Banken jetzt solche Angebote eigentlich nicht haben. Oder wenn sie in die Richtung kommen, dass du halt eine Bindung hast oder sonst irgendwas, dass du keinen Zugriff hast. Und dann schließt sich für mich das schon wieder als Notgroschen aus zum Beispiel. Weil das ist ja nicht der Sinn eines Notgroschen, dass ich den dann ein Jahr gebunden habe. Ja.
Voll. Also
für mich ein ganz klares, auch ein Thema, was wir vielleicht so, wie ich es jetzt da beschrieben habe, vielleicht auch selten ansprechen oder zu selten.
Absolut. Weil du gerade vorhin Safeback angesprochen hast bei Trade Republic, ich habe jetzt gerade meine App nämlich aufgemacht. Was heißt Safeback? Da gibt es 1% zurück auf die Ausgaben, was du pro Monat mit der Trade Republic Karte machst. Das heißt, mit diesem Girokonto dort sozusagen, bis maximal 15 Euro, was du zurückbekommen kannst. Und das kannst du dann auswählen, wo du das hininvestierst, so wie es der Markus schon gesagt hat. Und nachdem ich mein Trade Republic Konto ja schon sehr oft habe, habe ich jetzt gerade reingeschaut, 208 Euro habe ich mit Safeback schon zurückbekommen und dann investiert in meinen ETF. Das ist Geld, das ich so nicht am Schirm hatte und das wird auch komplett automatisiert gemacht. Und was auch noch ganz interessant ist, ist das Roundup, das heißt Aufrunden. Ich weiß nicht, das gibt es bei den ein oder anderen Banken, wo es dann aufs Konto geht. In dem Fall habe ich zweimal Wechselgeld sozusagen und habe da auch schon knapp ein Tausender investiert damit, ohne dass ich das irgendwie, behirne, das funktioniert auch automatisch. Das heißt, dieses Zweifach-Wechselgeld, wenn ich zum Beispiel einen Kaffee für 4,90 Euro kaufe, jetzt als Beispiel, das sind diese 10 Cent auf die 5 Euro und die werden dann einfach mal 2 gerechnet. Das heißt, dann werden dann 20 Cent bei 4,90 Euro, wenn es 20 Cent, die dann auch investiert werden. Das wird zusammengesammelt und dann investiert. Und so wie jetzt eigentlich mit diesen zwei Features, die einfach das komplett automatisiert machen, fast 1200 Euro schon investiert, über die paar Jahre und ohne, dass ich irgendwie einen Einschnitt gehabt habe, weil das ist, ja, also coole Sache. Wie gesagt, ich bin ja voller Fan von solchen Automatisierungen. Das erleichtert auch das Leben in vielen Bereichen. Und wenn man sich dann an diese Grundsätze hält, wie zum Beispiel einfach nur ETF investieren, den Sparplan laufen lassen, ganz stupide und einfach, dann kommt man auch nicht in Versuchung, dass man hin und her tradet. Somit ist das auch wirklich kostengünstige Möglichkeit, in dem Fall kostenlos sogar. Und also wenn man das nicht nutzen will, dann ist es so, aber wir sind auf jeden Fall Fans davon und ich finde, das ist eine super Sache, die relativ automatisch geht. Und ich würde es nebenbei noch ganz kurz, weil ich mache jedes Monat einen so einen Zinsvergleich für Österreich und da ist nach Trade Republic und Scalable ist dann eben die Big Bank mit 2,16%, dann kommt aber eh schon die Renault Bank mit 1,8 und Santander mit 1,73 und dann die Dardat mit 1,65 und das war am 4.6. der Stand. Ich gehe mal stark davon aus, dass die anderen nicht so extrem angehoben haben, aber also über 2% gibt es zwei Anbieter aktuell für Tagesgeld, also immer verfügbar. Somit gibt es nicht viel Auswahl, aber trotzdem könnt ihr bei eurer Bank nachfragen und ein Druck machen und sagen, ihr wollt mehr. Vielleicht steigst du drauf ein, bis zu einem gewissen Grad werden sie es vielleicht sogar machen. Markus, was hat uns die Woche noch beschäftigt? 10 Jahre Brexit, das ist echt schon long. Und also vor 10 Jahren hat ja Großbritannien dafür gestimmt, aus der EU auszutreten. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und die News anschaut, dann war Brexit ein wirtschaftlicher Fehler. Wurde nämlich der Handel erschwert, die Bürokratie ist gestiegen, das Wachstum wurde gebremst. Also all das, was man eigentlich verhindern wollte, all das, was man gesagt hat, dass die EU schuld ist, das hat dann der Brexit gebracht. Die EU ist natürlich kein absoluter super Konstrukt, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht unbedingt schlecht, wie wenn man es allein machen würde, wie man das sehr schön sieht. Also ich glaube, dass Weil es werden ja gewisse Stimmen immer wieder lauter, wir müssen jetzt aus der EU austreten, der Euro hat alles verschlechtert und so weiter. Also rein vom Kapitalmarktmäßigen sind wir sicher besser dabei als vorher, würde ich jetzt einmal fast sagen.
Ja, ich meine, da müsste man jetzt wahrscheinlich wieder ein Fass aufmachen, weil es so verschiedenste Aspekte gibt, wenn man jetzt auf die EU geht, ne? Also gerade wenn wir jetzt auf diese ökonomische Sicht schauen, auf diese, soll ich sagen, rein den wirtschaftlichen Aspekt hernehmen jetzt, okay, dann ist die EU sehr positiv zu sehen. Es ganz einfach erklärt, wir sehen hier auf der linken Seite die USA stehen, wir sehen auf der rechten Seite China stehen, wir sehen ein wachsendes Indien, wir sehen Schwellenländer wie Brasilien, die größer werden hin oder her. Auch hier gibt es ja jetzt ein Abkommen zum Beispiel. Was ich hinaus will ist, Europa auf der Landkarte ist nicht sonderlich groß. Wir sind zwar ein bekannter Player aus der Vergangenheit raus. Wir haben einen hohen Wohlstand noch immer in Europa. Was uns aber fehlt, ist diese geeinte Stärke in Europa, auch aus wirtschaftlichen Sicht. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du gemeinsam auftrittst, auch realisieren, dass du ein gewisses Gewicht in der Welt erhältst, wirtschaftlich. Das können wir auch durch die EU ganz gut umsetzen, glaube ich. Wo es dann schlechter wird, ist dann bei der EU, finde ich, ist diese aufgeblasene Bürokratie auf der einen Seite, also es kostet ja auch enorm viel Geld, es wird viel Kleinhack betrieben und was auch vielleicht kritisch zu sehen ist, ist, wo ist denn dann die Grenze? Wo soll in dem Fall der österreichische Staat wirklich selber entscheiden können und wo hat die EU quasi die Hand drüber? Weil am Ende ist ja EU-Recht über österreichischen Recht zu sehen. Also deswegen darfst du ja eins nicht vergessen, wenn gewisse Entscheidungen sind, dann müssen es alle Länder mittragen. Und wir sind auch geografisch, wir sind kulturell, wir sind auch in Europa sehr unterschiedlich, ob man es glaubt oder nicht. Und da ist es teilweise eine Einigung zu finden, sehr, sehr schwer. Aber als wirtschaftlicher Player aufzutreten, gestärkt, und auch mit Großbritannien, wäre das eigentlich das Nonplusultra in der heutigen Zeit. Du kannst nicht Eigeninteresse aus Österreich vertreten, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Großbritannien. Dafür sind wir zu klein als Kontinent. Auch vielleicht diesen militärischen Aspekt, weil den will ich jetzt nicht aufgreifen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es gut. Ja, Europa, wie du es auch angesprochen hast, die EU hat auch viele andere Riesenprobleme, aber aus wirtschaftlicher Sicht wird dann nichts anderes überbleiben, als langfristig an einen Strang zu ziehen. Und Großbritannien ist ja eigentlich jetzt der Vorreiter gewesen, was EU-Austritte ausgeht, bis dato auch der einzige. Aber du kannst halt aus 10 Jahre Brexit schon ableiten, dass es aus wirtschaftlicher Sicht mit Großbritannien, ich sag's jetzt mal vorsichtig formuliert, nicht unbedingt bergauf gegangen ist. Ja? Und das zeigt sich auch der Unmut in der Bevölkerung mittlerweile, weil natürlich die Großbritannien quasi wieder auf sich gestellt waren, natürlich mit Verträgen mit der EU, mit den USA und so weiter, aber nicht mehr auch in den Genuss kommen, dieses sozusagen freien Handels unabhängig, dieses gemeinsame, ja, Großbritannien muss sich dann quasi alleine mit auf den Tisch setzen und für sich selbst verhandeln, und das, glaube ich, sehe ich etwas kritisch. Dann geht es vielleicht auch wieder um Fachkräfte, dass das nicht so einfach ist, die zu bekommen, dass dieser Austausch auch von Studenten, wie man es immer gehört hat, du willst jetzt in UK studieren, das ist um einiges schwieriger, als wenn du nach Deutschland, Frankreich gehst, Spanien, Schweden, was weiß der nicht. Ja. Und ich glaube, um das abzuschließen ein bisschen, deswegen habe ich jetzt auch so ausgeholt, die EU per se, ist, was das angeht, hat sich jetzt eigentlich mit Großbritannien als Brexit bewiesen, dass es die vereintes Europa aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht anders geht. Die anderen Probleme spreche ich jetzt gar nicht an. Da gibt es ganz andere Probleme noch, die EU hat. Und ich habe nur das Bürokratie zum Beispiel angesprochen. Meiner Meinung nach ist das ein sehr groß aufgeblasener Apparat, den man sich eigentlich so bildlich gar nicht vorstellen kann. Also wir haben in Österreich eine sehr hohe Bürokratie, aber ich glaube, was da teilweise in Brüssel abgeht, das ist unvorstellbar an Bürokratie.
Das glaube ich auch. Aber trotzdem sind wir einmal gegen Öxit, weil
spannend ist aber, dass Öxit wird gar nicht angesprochen. Auch nicht von der einen oder anderen Partei, die das früher
nicht
auch
mehr gerade,
gemacht
ne?
hat. Es wird nicht angesprochen, ja, weil das vielleicht auch Großbritannien gezeigt hat, dass es vielleicht nicht der Weg ist. Ja. Die EU zu kritisieren kannst du immer leicht machen, aber so ein Öxit zu machen, ganz, ganz gefährliche Sache für Österreich, aus meiner Sicht. Ja. Und du kannst das auch nicht mit der Schweiz vergleichen. Also wenn man jetzt auch die Schweiz neben uns, die sitzt alleine, aber die hat ganz, ganz andere Voraussetzungen als wir. Die haben ganz, ganz andere, die ist jetzt super schwer zu beschreiben jetzt aus Stegreif, aber die Schweiz ist, wie soll ich das sagen, es ist ein ganz, ganz eigenes Land mit
die haben eine ganz andere Steuerverwaltung und Bürokratieverwaltung und so. Also das darf man, das kann man eh gar nicht in den Kontext setzen, weil die haben es viel klüger gemacht von Anfang an schon. Trotzdem glaube ich auch, wenn die EU das gemeinsamer machen würde und dort auch Leute sitzen würden, die sich vielleicht ein bisschen besser auskennen, weil da sind ja teilweise Leute dort, die nicht unbedingt aus diesen jeweiligen Fächern kommen, wo sie vielleicht dann sitzen. Das kann man aber natürlich auf unsere Politik genauso hin projizieren. Trotzdem, es wäre halt super, wenn wir da geeint auftreten würden, um genau Probleme wie zum Beispiel das Pensionsthema, was das nächste Thema ist eigentlich, gleich vielleicht vorab zu nehmen oder wegzunehmen. Also meines Erachtens ist kein Exit.
Ja, und wenn ich da noch kurz einhaken darf, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Einigkeit, und das kannst du ja auf wirtschaftlicher Ebene auch runterbrechen. Da hast du dieses Mercosur-Abkommen zum Beispiel und Da gibt es nun mal Eigeninteressen aus den Staaten, aus den eigenen Ländern, Vorgaben, wie das sein soll, weil einfach die Infrastruktur, die Gegebenheiten andere sind. Ja, ein Land in Europa wird dem Mercosur-Abkommen vielleicht positiver gegenüberstehen als ein anderes, weil es einfach mehr davon hat als ein anderes Land. Ja, weil einer, der zum Beispiel, weiß ich nicht, ein großer Fleischproduzent ist und sagt dann, das machen wir auf gar keinen Fall, weil dann wird das, weiß ich nicht, das Fleisch aus Südamerika überflutet in die EU und wir können unser Qualitätsfleisch vielleicht nicht mehr verkaufen, dann sagt der Staat, das können wir so nicht machen, und gleichzeitig gibt es einen anderen, der hat damit gar nichts am Hut oder nur wenig und denkt sich, na, für uns wird das auf jeden Fall was bringen. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber diese unterschiedlichen staatlichen Interessen auf einen Nenner zu bringen, ist massiv schwer. Ich glaube, Philipp, du warst auch schon im Süden in Europa in Urlaub und du warst vielleicht auch schon im Norden in Europa in Urlaub. Das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Kulturen einfach auch und Gegebenheiten. Und wir leben eigentlich klassisch in Mitteleuropa. Wir sind so die Tendenz unten Italien, oben geht es dann schon Richtung Deutschland, Dänemark, Holland. Und da hast du merkst einfach, jedes Land hat seine unterschiedlichen Auffassungen, kulturellen Gegebenheiten und das auf einen Nenner zu bringen, ist einfach auf Dauer natürlich sehr, sehr, sehr schwer.
Was wir auf einen gemeinsamen Nenner bringen sollten, wäre das Pensionssystem, europäisch geprägt vielleicht, für das alle von Vorteil. Ja, das ist ganz schwer, weil da brauchst du halt Leute, die das auch checken. Und in Deutschland gibt es jetzt wieder die Debatte und das hat es ja bei uns auch schon gegeben und bei uns ist es eigentlich schon ein bisschen fixiert worden. Und zwar länger arbeiten, um die Pensionen zu retten. Und das stellt sich aber schon die Frage in Deutschland, aber reicht das überhaupt? Reicht das, wenn man das Alter anhebt? Weil was ist jetzt, und das haben wir schon 100-mal besprochen, aber ich möchte es wieder ansprechen, weil es einfach so unfassbar wichtig ist, weil das Ziel, was dieses Thema am Ende von uns jetzt haben sollte, ist wieder das Thema, dass wir uns selbst drum kümmern, dass wir selbst investieren am Anfang und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es ist. Aber was gibt's denn für eine Möglichkeiten bei dem aktuellen Pensionssystem bei uns im Umlageverfahren oder in Deutschland? Erstens, Arbeitszeit verlängern, also die Lebenszeit, die Lebensarbeitszeit verlängern. 65 ist jetzt eigentlich bei uns so der Standard von den Männern, sage ich mal. Es wird ja angehoben auch bei den Frauen. Wohin soll es gehen? 67, 70, 80, 100? Keine Ahnung. Also irgendwann ist da das Limit, das physiologische Limit. Und was gibt es dann von der anderen Möglichkeit noch im Umlageverfahren? Entweder, wie gesagt, das Alter anheben oder Sozialleistungen kürzen, weil halt vielleicht die Ausgaben weniger reinkommt, oder Pensionen kürzen oder Pensionszahlungen erhöhen. Das heißt, am Ende des Tages gibt es nichts, was es positiver macht für uns im Leben sozusagen. Wir müssen länger hackeln, müssen mehr zahlen, kriegen weniger raus. Das sind die einzigen Optionen, was es gibt. Somit, wie gesagt, unbedingt mit Investieren anfangen, so früh wie möglich. Aber warum ist das so? Das Umlageverfahren funktioniert ja so, dass solange junge oder viele Leute arbeiten, einzahlen und das wieder an den Alten, an die in Pension sind, rausgegeben wird. Grundsätzlich eine logische Sache. Problem ist nur, dass zu wenig Leute arbeiten und in Zukunft wahrscheinlich mehr in Pension sind. Somit funktioniert dieses System nicht mehr wirklich. Außerdem steigt die Lebenserwartung schneller als die Geburtenrate. Wir wissen, dass wir eigentlich, ich glaube, in Österreich um 1,2 oder 1,5 an Geburtenrate, wenn überhaupt. Ich glaube sogar nicht einmal mehr. Das heißt, also wir werden älter. Unter 1,5, ja. Dann, wir werden älter. Das heißt, wir sind noch länger in Pension. Das heißt, der Staat muss auch länger zahlen, was ja für uns als Menschen ja gut ist, dass wir älter werden und gesund älter werden oft. So, und jetzt können wir, wie gesagt, das Pensionsalter nicht unbegrenzt erhöhen, es sei denn irgendeine super Firma bringt was auf den Markt, dass wir unsterblich werden, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und jetzt gibt's halt nicht viele Optionen, außer, und das haben wir schon 100.000 Mal gesagt, und wir sehen es ja auch, Kapitaldeckung hinzufügen, weil der Kapitalmarkt da mitarbeitet. Und da gibt's ja schön Beispiele, drei habe ich jetzt einmal rausgesucht. Der Staatsfonds in Norwegen, ich meine, das kennt eh schon jeder, das haben wir eh schon 100-mal besprochen, der fasst jetzt fast 2 Billionen Euro. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Norweger haben Öl und haben das seit den 1990ern eingezahlt und damit investiert, aber von diesen 2 Billionen sind nur 700 Milliarden oder 600 Milliarden sogar, glaube ich, nur, die aus Öl kommen. Der Rest ist Gewinn aus den Renditen sozusagen, also über den Kapitalmarkt. Und was man auch nicht vergessen darf, seit 1990 oder den 90ern. Das heißt, die haben es früh begriffen, investieren seit 30, 40 Jahren und das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und diese Erträge ergänzen den Staatshaushalt, ohne dass man das Pensionsalter ins Unermessliche erhöhen muss. Weil die wissen, wir werden nicht älter werden als 90, von mir ist 100, aber so lange kann keiner arbeiten. Ne? Oder wäre halt nicht gut. Dann gibt's noch was, Schweden. Das ist vielleicht nur relevanter für uns als Blaupause, weil das ist kein Ölland, wie zum Beispiel Norwegen. Und 1998 ist das gleich mal grundlegend reformiert worden. Die haben es damals durchgezogen, ist auch schon wieder 30 Jahre her fast. Und zusätzlich zur umlagefinanzierten Basis, die haben ja so wie wir auch das Umlagesystem, gibt es diese Prämienpension. Das ist ein obligatorischer kapitalgedeckter Teil, das heißt, das ist Pflicht und 2,5% des Bruttolohns müssen Sie automatisch in die private Vorsorge investieren. Und da kann der Arbeitnehmer aber aussuchen, welche Fonds. Es gibt einen eigenen Staatsfonds auch, der ist richtig günstig. Ich glaube, der kostet 0,05% pro Jahr. Also wirklich gut und performt eigentlich nicht schlecht, wenn man das schon mal angeschaut. SAF heißt der, glaube ich, SAF, der schwedische irgendwas Fonds. Und das ist eine gute Sache. Und wenn man jetzt sagen, 2,5% vom Bruttolohn, das ist schon eine ziemliche Summe pro Monat. Also, und das steuerbegünstigt, weil es eben vom Brutto auch ist. Und die Schweden haben heute, oder das gilt dort so ziemlich als eines der nachhaltigsten Pensionssysteme in Europa, genau wegen dieser Doppelstruktur. Das heißt, es gibt ein fixes Pensions, oder eine fixe Pension, die eben auch gedeckt ist durch die Kapitaldeckung. Wie gesagt, über viele Jahre ist das Risiko marginal, dass da irgendwas passiert im Sinne von Totalverlust, wenn es natürlich breit gestreut ist. Und das schaut, also der SAF-Fonds, das schaut auf jeden Fall so aus. Und dann gibt es auch noch die Niederlande, die haben auch eine ergänzende Betriebspension, die sind auch kapitalgedeckt und sind auch eigentlich so ziemlich verpflichtend über die Tarifverträge. Und das ist eines der größten Pensionsvermögen der Welt. Also diese drei Länder, und weil du schon gesagt hast, im Süden und im Norden sind zwei verschiedene Welten eigentlich, die haben eigentlich, diese drei Länder da oben, die haben es richtig gut gemacht. Also die werden im Alter eigentlich wenig bis keine Probleme haben. Bei denen werden die Leute eigentlich reicher bzw. fair in Pension gehen. Und bei uns wird es schwierig, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Und es geht nicht von heute auf morgen, das ist vollkommen klar. Nur unser Problem ist halt, dass unsere Politik von Legislaturperiode zu Legislaturperiode denkt und nicht weiter, da müsste man heute anfangen und dann zahlt das vielleicht in 20, 30 Jahren ein. Aber das ist halt das Problem. Bei uns wird halt einfach auf der einen Seite Farbe, nur Farbe ist wichtig und auf der anderen Seite wird in 4, 5 Jahren gedacht und alles, was danach dann wieder kommt, soll die nächste Regierung wieder ändern. Aber es traut sich da keiner drüber. Das ist leider wirklich ein Problem. Die meisten oder viele werden es vielleicht wirklich schon checken oder wissen, aber es passiert einfach nichts. Und obwohl wir eigentlich die besten Vorbilder, die besten Blaupausen haben, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen nichts Neues erfinden, brauchen wir eigentlich nur nachmachen und auch das passiert nicht. Das ist halt echt schade und traurig, dass wir da eigentlich stehen bleiben und eigentlich abwärts gewandt sind, weil auf der einen Seite ist das KI-Thema, wo wir nicht wirklich dabei sind, das Industriethema ist in vielen Bereichen, wo wir schon gegen die Chinesen und Amerikaner und andere Länder verloren haben. Also wird es wahrscheinlich, meines Erachtens, und da male ich jetzt sehr schwarz leider, wird es wahrscheinlich in Zukunft schwieriger werden, Geld ins Pensionssystem reinzubekommen, und rauskommen muss aber trotzdem was. Also ja, ich bin echt gespannt und ich hoffe, es kommt dann der Schwenk irgendwann und die Deutschen debattieren schon wieder drüber. Bei uns war es ja auch schon wieder. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, es gibt ein Umdenken und es ändert sich was, weil sonst sehe ich fürs Pensionssystem schwarz. Bei uns ist es wahrscheinlich nicht so das Problem, weil wir uns selber darum kümmern. Aber die Leute, die nicht mit Geld umgehen beziehungsweise sich nicht darum kümmern, da wird dann das Thema Altersarmut wirklich spruchreif werden wahrscheinlich und das ist halt dann wirklich dramatisch, weil später hilft dir keiner mehr. Das ist ja das Problem. Und deswegen unser Appell immer wieder, und das war jetzt ein relativ langer Monolog, der Markus kann jetzt eh gleich was dazu sagen, unser Appell immer wieder, bitte fangt so früh wie möglich an damit. Man kann heute schon mit 10 Euro pro Monat anfangen, aber fangt einfach an, weil euch läuft die Zeit davon sonst und wie gesagt, der Staat wird uns nicht in dieser Form, wie sie jetzt heute gibt, das Pensionssystem, er wird uns so nicht schützen und auch nicht vor der Altersarmut schützen können. Ja.
Ja, also man sieht die Landschaft bei dem Thema bei dir, was dich auch anfixt, so wie mich, glaube ich. Es ist definitiv sehr viel richtig, was du gesagt hast, stimme ich nur zu. Wir haben es auch oft gehabt, hast auch erwähnt, es ist ein sehr schwieriges Thema, aber wir haben jetzt vorher beim Anfang zu diesem Thema haben wir ja auch über diese Kinderproblematik gesprochen. Ne? Wir kriegen auch immer weniger Kinder. Eigentlich verliert Österreich an Bevölkerung. Es ist halt nur so, dass wir an Bevölkerung zulegen durch Zuwanderung. Das ist der einzige Grund, warum Österreich eigentlich von der Bevölkerungsanzahl noch wächst, weil ich habe mir es kurz angeschaut, 2025 sind 11.000, also haben wir 11.000 Menschen abgebaut quasi. Also es sind einfach faktisch mehr Leute gestorben, als Kinder auf die Welt gekommen sind. Und wenn man das auf das Pensionssystem übersteigt, dann wird dieses Umlageverfahren auf Dauer einfach nicht mehr tragbar sein. Und es wird aus meiner Sicht einen definitiven Einschnitt geben irgendwann, wer das dann am Ende tragen muss von der Politik, wird sich zeigen. Da wird es dann ein Umdenken geben. Also es wird einen radikalen Einschnitt geben, damit meine ich, weil wir werden es uns nicht mehr leisten können. Entweder, wie du richtig gesagt hast, die Pensionisten kriegen einfach weniger Geld. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir gehen viel länger arbeiten als jetzt. Also sonst tendenziell 70 ist dann schon nicht so unrealistisch. Oder das System wird komplett umgekrempelt. Das Problem ist, du kannst so ein großes, aufgeblasenes System von heute auf morgen nicht ändern. Das heißt, wenn du diesen Schritt gehen willst, hier nachhaltig was zu verändern, müsstest du eigentlich schon gestern angefangen haben damit. Das will ich damit sagen.
Aber genau. Ich würde diese Ergänzung, also ich würde es gar nicht unbedingt so extrem ändern, ich würde diese 2,5%, so wie in Schweden, einfach das ergänzen, das reicht, glaube ich, für in 30 Jahren dann. Natürlich dauert es, aber ich glaube, dass das als Ergänzung, genau. Und das kann ja nicht so schwer zum Durchbringer sein, dass man sagt, weißt du was, das Pensionssystem bleibt so, wie es ist, so in die Richtung, aber es gibt jetzt diesen 2,5 oder von mir ist 1,5, ist ja wurscht, an Bruttolohn pro Monat muss investiert werden. Das kann ja nicht so schwer sein, dass man das durchbringt. Das ist ja jetzt kein Einschnitt per se. Aber ja.
Man müsste sich die Zahlen genau anschauen, inwiefern man das Pensionssystem dann noch stützen müsste oder ob sich das vielleicht sogar dann ausgehen würde. Der Knackpunkt ist, man hätte dann natürlich eine schnelle Entlastung. Man könnte es auch ein bisschen so runterbrechen. Ich meine, die BVA, also die ganzen Beamten, öffentliche Bedienstete, zahlen ja auch einen Beitrag, wenn sie eben jetzt zum Zahnarzt gehen, zum Hausarzt oder so. Der BVA geht es tendenziell gut, ne? Im Vergleich zu einer Gesundheitskasse oder sonst was. Und das wäre jetzt nichts anderes im Prinzip, wenn man man zahlt ja man zahlt ja von seinem Gehalt was. Das ist ja nicht so. Was der Philipp meint, ist halt ganz klar, dass dieses Geld hat dann auch gebunden ist, in dem Fall, dass es halt wieder veranlagt wird und dass das dann rückwirkt, also dann ist es wie so ein großer Kreislauf quasi, den ich dann hinten raus wieder quasi retour bekomme, nur halt eigentlich mit einer Verzinsung, ne, wenn es dann angelegt ist über viele, viele Jahre und das eben breit gestreut. Ich glaube, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, warum viele Leute das einfach nicht verstehen oder nicht haben wollen, weil sie einfach diese Finanzbildung vielleicht nicht haben und glauben, ja jetzt geht von diesem Geld was weg, da habe ich keinen Zugriff und dann wird das vielleicht auch noch verspekuliert. So, das ist dieser Zugang von vielen, glaube ich. Auch eben von Politikern sagen, wir müssen unsere Pensionen absichern. Da gibt es keine Art von Spekulation. Wenn du solche Sätze hörst, dann weißt du eigentlich schon, dass es eigentlich nicht verstanden hat, wie dieses Thema gesehen wird, beziehungsweise auch, wie diese Gelder dann auch best case veranlagt werden, geschützt werden. Ne? Und ja, wir haben es eh angesagt, Schweden, Norwegen, wir wissen eh, wie es dort läuft.
Und ich bin ja absolut kein Fan davon, das abzuschaffen. Also das ist ja mehr voller Blödsinn. Es geht wirklich nur darum, dass wir es ergänzen, dass wir es verbessern, weil das Pensionssystem in Österreich, das Umlageverfahren, das ist einfach heilig. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist so. Das ist auch gut so, dass es das gibt, weil am Ende des Tages kriegst du Geld, wenn du dann endlich das Arbeitsleben hinter dir lässt, aber es gibt halt zu wenig Geld, weil halt einfach die Rechnung nicht aufgeht. Und deswegen sage ich, es wäre so essentiell wichtig, dass man das einfach ergänzt um den Kapitaldeckung. Weil wenn wir es anschauen, die letzten 10 Jahre als beispielsweise, Markus, dass der breite Markt, das war ja unfassbar, da waren ja also über 100%, würde ich jetzt mal sagen, an Rendite. Oder die letzten 10 Jahre waren wir, glaube ich, bei 10-12% pro Jahr oder sogar mehr. Wenn man das im Pensionssystem mitnimmt und wenn man die Norweger anschaut, was die an Wert schaffen dadurch, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Norwegen ist ein krasses Beispiel, wie gut die das da in dem Fall gemacht haben. Trotzdem wäre einfach diese Ergänzung so essentiell wichtig und das so bald als möglich umzusetzen, weil es dauert halt 10, 15, 20 Jahre, bis das dann drauf einzahlt. Und ich sage mal, die nächsten 10, 15 Jahre ist die Pension noch relativ sicher, wahrscheinlich in dem jetzigen Verfahren. also die, was jetzt 50, 60 sind, die werden wahrscheinlich nicht das Mörderproblem haben. Die werden es dann vielleicht dann bekommen, wenn es 80 sind, wenn es 90 sind. Bei uns wird es dann schwierig, beim Start ins Missionsleben, weil wir haben jetzt noch ungefähr 30 Jahre, 40 Jahre vor uns, also rein vom Arbeitsleben her. Und da wird es dann wahrscheinlich kritisch, weil wenn alles gut geht, leben wir wahrscheinlich jetzt vom jetzt an noch knapp 60 Jahre und davon dann 20 Jahre in Pension oder 25 vielleicht. Und das hat schon verdammt lang, wenn das System jetzt schon eher kritisch ist. Also diese Ergänzung wäre halt essentiell für die Zukunft, für die zukünftigen Generationen. Und das müsste man halt so gestern eingesetzt haben, ne, oder eingeführt haben. Und das ist halt das, was ich einfach so kritisiere immer, weil es kann ja nicht so schwer sein, dass man 1% umlenkt von den Pensionsabgaben und irgendwas. Ja. Katastrophe.
Ja, und was ich damit sagen wollte eigentlich vorher, ist ja so, desto länger du wartest, desto prekärer wird die Situation. Und das meinte ich eigentlich auch dann mit diesem Einschnitt. Irgendwann wird es nicht mehr reichen, dass ich sage als Staat, na gut, dann mache ich halt, führe ich halt ein, dass 2,5% jetzt als Beispiel, als Abgabe eingeführt werden, weil das dauert zu lange auch. Und ich habe die Einnahmen, die ich generiere, sind im Verhältnis zu dem, was ich dann schon an Ausgaben habe, einfach zu nieder. Das meine ich. Desto länger wir warten, desto größer wird trotzdem die tickende Zeitbombe. Deswegen so ein Modell, was du jetzt quasi angesprochen hast, hätte schon, am besten müssen sie es heute einführen, ja, um den Schaden vielleicht noch geringer zu halten, als was es ist. Und eins darf man auch nicht vergessen, wenn du jetzt in Pension gehst, jetzt, dann hast du nicht mehr diesen Lebensstandard wie vorher. Selbst wenn es finanzierbar wäre, gehen wir trotzdem davon aus, dass du nicht dasselbe Gehalt, also dieselbe Pension beziehst, was du als letzten Gehalt hattest. Weil wir haben auch einen Durchrechnungszeitraum. Wir verdienen tendenziell oder definitiv zum Ende des Arbeitslebens immer am besten. So ist auch das System eigentlich aufgebaut. Desto älter du wirst, desto mehr verdienst du. Was ja auch spannend ist, als Junger brauchst du das Geld, als Alter hast du es dann und dann... Also, ja, ist auch wieder ein eigenes Thema. Aber der Punkt ist, selbst wenn die Pension finanzierbar wäre durch den Staat, musst du damit leben, dass du danach eine Lebenseinschränkung hast, in dem Fall die Lebensqualität nicht mehr dieselbe sein kann wie vorher, weil du einfach weniger im Monat zur Verfügung hast. Also selbst dafür müsstest du schon arbeiten. Also arbeiten meine ich in dem Fall investieren, so früh wie möglich, damit du das kompensieren kannst. Also selbst wenn das Pensionssystem 1:1 so stehen bleibt und wir alle das auch so beziehen, wie es jetzt ist, musst du trotzdem schauen, weil dein Letztbezug ist nicht dein Letztgehalt.
Absolut, ja. Gut, jetzt haben wir das Pensionssystem wieder einmal von Grund auf neu gedacht, eigentlich. Also wenn irgendein Politiker zuhört, der was zum Reden hat, stellt es bitte um, so schnell als möglich.
Ich glaube, dass uns einige sogar zuhören, bin ich sogar überzeugt davon. Ich glaube nur, dass auch viele vielleicht sogar sitzen und nicken und ja, und ich würde gerne und ich kann noch, aber ich kann es als Einzelperson nicht ändern.
Das ist das Problem, ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja. Da müssen wir so realistisch nur sein, auch wenn ihr zuhört, wir können es nicken, aber wir können es halt leider selber nicht allzu viel machen, weil ich bin ja schon das ein oder andere Mal im Parlament drin gesessen zum Zuhören in seine Richtung und wenn du das hörst, wie die miteinander umgehen und dass da eigentlich nur Streit ist und nur die eine Fraktion ist super von der eigenen Seite, die andere ist wieder nicht super, obwohl sie teilweise wirklich gute, wurscht welche Farbe, gute Ansätze haben in diversesten Bereichen, die sich dann teilweise wirklich da reingefuchst haben, trotzdem funktioniert sind, wird es nicht durchgesetzt, weil halt einfach immer jemand dagegen ist. Es ist leider wirklich eine Katastrophe und das ist eigentlich das Problem. Ich glaube, es gäbe genug Stimmen, die heute schon ein bisschen was dafür tun würden und was machen könnten, aber es wird halt einfach blockiert von den ein oder anderen.
Ja, aber es kommt eine neue Generation irgendwann. Ich bin überzeugt, dass sich was ändern wird, nur halt erst in 10, 15 Jahren frühestens. Das ist so meine
Theorie. Genau. Deswegen wieder der Appell, kümmert euch selbst drum, weil sonst seid ihr da irgendwann verlassen. Gehen wir weiter kurz noch zum letzten Thema in dieser Folge. TGI Gold haben wir vor einiger Zeit mit Matthias schon einmal angesprochen und haben auch schon gewarnt davor. Jetzt gibt's wieder neue Sachen. Nur kurz zur Eingliederung. Was war TGI Gold? So ein vermeintlicher Goldhändler, der mit 72% Rabatt bei Gold geworben hat. Auch schon ein bisschen irreführend das Ganze. Und jetzt am 2. Juni hat es Hausdurchsuchungen gegeben der Staatsanwaltschaft Liechtenstein in der DJI-Zentrale in Vaduz. Hinter DJI steht größtenteils das Kärntner, ich glaube Kärntner Bar, also wieder mal super für mich, ne? Das Kärntner Bar, Kaltenecker, da gibt es auch eine. Ja, wirklich. Kaltenecker, die waren auch ein Zeitl Sponsor, glaube ich, vom Kärntner Fußballclub eben und sind auch eine eigene Puls 4-Serie oder ATV, ich weiß jetzt gar nicht, Puls 4 ATV, ist jetzt mitunter auch abgesetzt, ne, später aber doch. Und der Vorwurf aktuell, was man so aus den Medien liest, ist gewerbsmäßiger schwerer Betrug, Geldwäsche, Verstoß gegen das Bankengesetz. Und vorausgegangen waren ja BaFin und FMA-Meldungen vom Vertrieb von mehreren Produkten, dass das nicht so ganz zugelassen ist als Einlagengeschäft. Und die DJI hat nach eigenen Angaben über 50.000 Kunden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt mit dem Geld, mit dem Gold? Gibt es dieses überhaupt? Das wird jetzt dann natürlich ermittelt von den liechtensteinischen Behörden, wahrscheinlich dann auch Behörden aus Österreich und Deutschland, bin ich mir ziemlich sicher. Es gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung, ist eh ganz klar, weil solange nichts ermittelt ist, solange kein Urteil vorliegt. Aber es war auf jeden Fall unsere Folge damals zum Thema 72% Rabatt bei Gold und die gewissen Geschäftspraktiken, die sind halt einfach so gewesen, dass man sagt, das klingt komisch, das ist nicht üblich, das ist nicht realistisch im Normalfall, wenn man mit sowas wirbt. Und deswegen haben wir damals schon gesagt, schwierig, könnte vielleicht noch was rauskommen, weil es halt ja so halt bekannten Fälle sind. Also jetzt ist es eh nicht mehr auf der Website drauf mit den 72%. Trotzdem war es damals schon spannend, das zum Einordnen und zum Anschauen. Und alle, die halt dort investiert sind, schaut, dass ihr irgendwie vielleicht das Geld rausbekommt. Weiß nicht, ob das möglich ist. Alles, was ihr habt dort, alle Unterlagen sichern, alles, was irgendwie möglich ist, rechtliche Beratung einholen natürlich, ob man da was rückholen kann, ob man es rückabwickeln kann. Weil wenn es wirklich so stimmt, dann könnte es wieder eine Geschichte sein, die viel Schaden verursacht hat. Wir werden sehen, was die Ermittlungsbehörden rausgeben, was sie herausfinden können. Die aktuelle Lage ist auf jeden Fall so, dass ermittelt wird, dass es eben die Hausdurchsuchung gegeben hat in Liechtenstein, und wir werden sehen, was rauskommt. Wir werden auf jeden Fall am Schirm haben, das ganze Thema, und am Ende des Tages wieder einmal die Warnung, nehmt euch einfach Produkte, die ihr versteht, die nicht zu gut klingen, um wahr zu sein. Ist diese Abkürzung, die gibt es einfach nicht.
Mit hohen Renditen locken, ganz einfach.
Genau.
Und es ist eine Frage der Zeit wahrscheinlich, weil wenn das zusammenbricht,
so stimmt,
richtig.
Ja.
Weil wenn die alle unruhig werden, die Anleger, die da investiert sind, dann macht es einen richtigen Knall, sobald die abziehen. Und natürlich, wenn die irgendwann das nicht mehr ausbezahlen können und wenn dann die Ersten ihre Gelder nicht erhalten, dann macht es kabum.
Wenn es dann so wirklich ist und wenn es so stimmt, wie es vielleicht ermittelt wird, also wenn es ermittelt wird und dann ein Urteil gibt, dann wird es stimmen. Aber wenn es diese Vorwürfe jetzt, und das klingt halt alles mehr in die Richtung, dass es nicht ganz koscher ist, wenn das so stimmt, dann wird es wieder ein großer Skandal sein. Bin mir ziemlich sicher, es werden, wie gesagt, wenn das stimmt mit den 50.000 Kunden, dann ist da wieder ein massiver Schaden, weil ich gehe mal davon aus, Gold kauft man nicht mit 10 Euro, sondern mit 100 oder 1.000 Euro Minimum. Somit sind wir wahrscheinlich im 6-, 7-, 8-stelligen Schadensbereich vielleicht. Und das wäre halt schon krass. Also, ja, wie gesagt, die, was dort investiert sind, schaut euch das an, holt vielleicht das Geld raus, holt das Gold vielleicht, das wäre vielleicht auch eine Variante, lasst euch das Gold auszahlen oder schicken. Physisch,
wenn es... Ob das so einfach möglich ist, dass du jetzt genau sagst, ich gehe raus oder steige aus.
Eben, so. Das weiß ich nicht, weil ich bin da nicht investiert, Gott sei Dank. Aber ich habe mir das damals schon gedacht, wo diese 72% Rabatt, das ist halt etwas, was keiner versprechen kann und sagen kann, weil woher soll er das Gold auf einmal 72% günstiger kriegen? Ich meine, es war über so Jahre gerechnet und pro Monat irgendwie so ein Rabatt, du hast investiert und hast irgendeine Auszahlung bekommen, und so soll sich das angeblich zusammengesetzt haben, diese 72% über 5 Jahre oder sowas. Aber ja, also ist auf jeden Fall ein interessantes Geschäftsmodell gewesen, das man nicht so ganz durchblickt hat, und jetzt könnte es tatsächlich sein, dass es vielleicht wirklich nicht so war. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, wir können nur mutmaßen, wir können nur das nehmen, was die Medien uns geben, und etwaige alte Fälle, die schon so in diese Richtung waren, ein bisschen mit reinfließen lassen, vielleicht unsere Meinung, aber als aktuell Unschuldsvermutung, und wir werden sehen, was rauskommt. Und ja, in diesem Sinne, Markus, danke für die Zeit wieder. Wie gesagt, mein Buch ist jetzt erschienen, Zugriff verweigert. Unbedingt kaufen oder unbedingt lesen, das ist wichtiger. Für die Leute, die sagen, das Thema Cybercrime, das Thema Anlagebetrug oder generell Betrug ist für sie relevant und wichtig. Also es ist wirklich ganz simpel und einfach geschrieben. für jedermann, auch für die Oma und die Opa unterm Christbaum, also absolut. Es ist ja bald wieder Weihnachten, das Jahr ist ja schon wieder halb vorbei. Ja, in diesem Sinne, Markus, danke nochmal für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche.
Ja, danke, lieber Philipp, auch für deine Zeit und Weihnachten will ich nicht ansprechen, es ist brutal heiß.
Ciao. Passt, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal, ciao.